Worauf es eigentlich hinaus soll, besorgen Sie sich habe jetzt, weil jetzt in diesen letzten paar Tagen ist keine Zeit, eben noch wesentlich gründliche Änderungen zu machen. Ich habe jetzt eine für diesen Augenblick letzte Version gemacht, die, wie ich meine, ich habe sie in verschiedene Richtungen durchgetestet, eigentlich das tun soll, was wir hier zuletzt erwartet haben. Ich überlasse das hier Herrn Solmroth, der dann für die Studenten, die das gerne möchten, wiederum Kopien machen kann, sodass jedenfalls diese Version hier zur Verfügung steht. Ich möchte auch bei dieser Gelegenheit, und ich werde es sofort wiederholen müssen, wenn noch weitere Teilnehmer kommen, eben deutlich sagen, was geht und was nicht geht. Was nicht? Ah, da kommt schon jemand. Ich bin gerade dabei zu erklären, was die Version, die hier liegt und die jetzt noch also als letzte sozusagen für unsere Zusammenkünfte hergestellt habe und die kopiert werden kann für jeden, der das möchte. Also was nicht geht, ist die Sperrung von Einsatzabständen durch einen Gewichtsfaktor 0, das so ursprünglich vorgesehen. Ich finde das eine relative Harmlosigkeit. Das kommt in Ordnung, aber das ist irgendwo ein bisschen versteckt und ich hatte keine Lust, da allzu lange dran herumzuprobieren. Das andere, was auch nicht geht, betrifft die Amplitudenskala. Ich meine nicht die Lautstärken, so wie sie eingegeben werden, die symbolischen Lautstärken von Fortissimo bis Pianissimo. Die kann man eingeben, sie erscheinen auf dem Schirm, man kann sie abdrucken und für irgendeinen symbolischen Output gebrauchen. In dem Augenblick, wo man ein Signal-Output haben will, also für Pima oder für C-Sound und dergleichen, dann gibt es ja diesen extra Schirm, den wir gesehen haben, wo oben die symbolischen Bezeichnungen stehen und darunter Digitalwerte und Binärzahlen und bei Binärzahlen sind es sicher noch Digitalwerte und dann die D-Werte. Eine Änderung dieser Skala, die an sich vorgesehen war, durch eine Veränderung des Faktors, geht nicht. Ich habe die Funktion ganz sogar ausgeschaltet, dafür zu sorgen, dass keine unsinnigen Sachen geschehen. Man muss also sich im Augenblick, wenn man eine, sagen wir, für C-Sound eine Datei macht, auf die Skala beschränken, die als Standard- oder als Default-Skala vorgegeben ist, das heißt mit dem Faktor 2. Bei der Gelegenheit möchte ich auch bemerken, dass diese Faktorenbezeichnung, die werde ich ändern, denn sie ist irreführend, nach meiner Meinung. Ich werde den normalen Faktor, den wir haben, 1 nennen. Also die Default-Situation, wo wir anfangen, sagen wir mit 32.000, dann kommt 16.000. Und das ist ja das Verhältnis 1 zu 2. Was ich von der Musik her kommt, gern eine Oktave nenne, auch wenn es hier aber nicht in Tonhöhen handelt, aber es ist genau dasselbe Verhältnis. Und warum wollen wir nicht in der Nachfolge etwa von Stockhausen auf den Zeitoktaven oder Lautstärkeoktaven und so weiter sprechen, das ist ein vertrauter Begriff. Aber es handelt sich einfach um die Verdopplung natürlich. Die nenne ich 1, das bedeutet, dass dieses Intervall 1 zu 2 nicht weiter unterteilt ist, sondern also nicht unterteilt, nur eine Unterteilung kennt, also einen Sprung von 32.000 nach 16.000. Der Faktor 2 würde bedeuten, dann, dass dieser Raum in zwei Teile geteilt wird, also noch ein Zwischenwert zwischen 32.000 und 16.000 bzw. 16.000 und so weiter. Und der Faktor 3 würde dann bedeuten, dass er in drei Teile geteilt wird. Das scheint mir sinnvoller. Und vor allem kommt das dann, stimmt das dann auch schön überein mit dem mathematischen Formalismus, den man braucht, um die Sachen auszurechnen, weil es dann einfach gepresst werden. Diese Änderung, die ist vorbereitet, aber im Augenblick hier noch nicht eingeschlossen. Sobald sie eingeschlossen ist, dann schicke ich hier eine CD rüber und das wird dann also bei Volkmar Hein oder bei Hutz irgendwo dann zurechtkommen, bereitlegen und dann auch kopiert werden können. Da kommt dann noch die kleine Erläuterung dann natürlich dazu. Das war das Zweite, also was nicht ging. Das Erste war also die Sperrung von Einsatzabständen durch mit Hilfe eines Gewichtsfaktors 0. Das geht noch nicht, aber das halte ich für den Augenblick auch nicht für so außerordentlich dringend. Dann gibt es noch etwas. Wenn man bei der Horizontalisierung, und diese ganzen Probleme stecken darin, und das ist auch das eigentlich Neue, bei der Horizontalisierung kann man für die Lautstärke eine Reihe von Optionen geben, die wir jetzt im Augenblick nicht sehen, aber sie werden wir doch im Gedächtnis haben. Man kann etwa ein Crescendo machen lassen, oder ich weiß so, ja, ein Crescendo machen lassen von dem gegebenen Ausgangswert, oder ein Diminuendo von dem gegebenen Ausgangswert, oder von dem Akkord, von dem man ausgeht, einen dynamischen Übergang zu dem nächsten Akkord, der darauf folgt, welcher immer das ist in der Partitur, sodass also die Zwischenwerte produziert werden und solche Sachen. Die funktionieren, aber nicht auf dem Schirm. wahrscheinlich auf dem Schirm, unglücklicherweise ist da irgendwo die Schirminformation verschwunden oder was weiß ich. Jedenfalls die eigentliche Datei, die ausgegeben wird zur Verwendung in CSAR, die enthält die Zwischenwerte. Der Schirm ist in dem Punkt ja sowieso nur zur Kontrolle und braucht sich ja weiter nicht zu kümmern. Aber wenn Sie dann in die Datei selbst reingucken, dann sehen Sie, dass diese Werte vorhanden sind. Was dagegen in Ordnung ist, wo wir das letzte Mal einige Probleme hatten, das war mit der Horizontalisierung, die plötzlich aufhörte nach der ersten Lektion. Ich sagte das gerade schon, das war ein Tippfehler, der auf irgendeine Weise sich eingeschlichen hat. Das läuft also durch. Und auch die Horizontalisierung über Reihen oder Gruppen, das war auch eine Frage, die Sie gestellt hatten, die ist auch in Ordnung. Jedenfalls, soweit ich das beurteilen kann, ich habe eine ganze Reihe von Stichproben gemacht in dieser Hinsicht und die laufen tatsächlich alle eigentlich so, wie sie sollen. Das ist eigentlich das, was ich hierzu noch mitgeteilt habe. Und diese Änderungen bzw. auch noch Unvollständigkeiten, die dieser Version enthalten, die ich also hierzu hinterlasse. Zunächst einmal, ich habe das Datum drauf geschrieben, sodass es sich von früheren Versionen deutlich unterscheidet. Das ist einfach nur das eine Package drauf, also nichts. Also man braucht das nicht mit diese Klammern und so. Das ist einfach nur das eine Package und das kann den alle anderen ersetzen, die wir bisher gehabt haben. Frage hierzu. Weil also dieses Kapitel eben für den Augenblick abschließen können. So dann ergab sich gerade auf dem Wege hierher ein kleines Gespräch über Unterschiede zwischen Projekt 1 und Projekt 2 und möchte gern das nochmal eben zur Sprache bringen und vor allem auch noch gleich ein anderes Thema bei der Gelegenheit mitnehmen, nämlich die Frage, was überhaupt der Nutzen und der Sinn von einer solchen Programmatur ist. Das hat bei mir selber natürlich auch seine Geschichte. Es hat mal aus bestimmten Gründen angefangen, es ist aus bestimmten Gründen weitergeführt worden. Es gibt Gründe, aus denen ich so etwas benutze. Es gibt Gründe, aus denen viele Komponisten so etwas nicht machen. Es gibt viele andere Arten und Anwendungen von algorithmischen Prozessen beim Komponieren. Also das ist ein ganzer Komplex. Und innerhalb dieses ganzen Komplexes wäre es vielleicht nicht ungut, um den Stellenwert, die Position eines solchen Unternehmens in etwa festzuhalten. Aber das betrifft Projekt 1 genauso gut wie Projekt 2. Was ich hier zunächst eben anschneiden wollte, war eben gerade dieses Verhältnis zwischen Projekt 1 und 2, also mehr das Spezifische. Und hätten Sie Lust noch mal zu wiederholen, was Sie gerade gesagt haben?
Ja.
Was Sie empfinden im Unterschied der beiden?
Ja, also mir ist rein subjektiv aufgefallen im Unterschied zu Projekt 1 und Projekt 2. Also das bezieht sich auch jetzt nur auf echte Instrumente, also auf Musik, die dann auf echte Instrumente übertragen wurde, dass ich das Gefühl habe, dass Projekt 2, also meinem Empfinden, etwas mehr, also mehr musikalischer erscheint als Projekt 1. Und das hat ganz bestimmt auch was damit zu tun, dass ja diese Masken vorhanden sind oder die Tendenzen, dass man innerhalb des Stückes also so, solche Tendenzen und dann vielleicht einfach so eine Progression schaffen kann, die meinem Gefühlsempfinden also mehr entspricht als Projekt 1.
Das heißt, wenn Sie die Wahl hätten zwischen beiden, dann würden Sie lieber mit Projekt 2 arbeiten als mit Projekt 1.
Ja, also für das echte Instrumente auch.
Mit Dritte einladen und
ja, so auf jeden Fall.
Bessere Beziehungen.
Auf jeden Fall.
Gibt es ähnliche Empfindungen oder Vorstellungen bei anderen Kollegen? Oder vielleicht hat sich da niemand, oder?
Ja, also ich habe von Projekt 2 nicht so viel mitgekriegt, weil ich es selbst auch mal gesehen habe. Aber ich muss sagen, dass mir Projekt 1 eher gefallen würde, weil es nur den Kern formalisiert, von dem man ausgeht und nicht, ich meine, ja, es wird nur die Essenz von dem, was benutzt wird, um zu komponieren, wird formalisiert und der Rest ist frei. Ja. Während bei Projekt 2, soweit ich das mitgekriegt habe, wie gesagt, nicht so viel davon mitbekommen, der Versuch unternommen worden ist, noch mehr zu formalisieren, mehr einzubeziehen. Das gibt dem Ganzen eine prägendere Gestalt, aber ja, wie soll man sagen, es ist auch, man könnte auch noch ins Unendliche weitergehen und andere Sachen dazu formalisieren. Während bei Projekt 1 wirklich nur der Kern genommen wird, das finde ich
ansprechend. Ja, unendlich weiter weiß ich nicht, aber.
Nein, natürlich nicht unendlich weiter.
Natürlich,
es gibt eine gewisse Beliebigkeit, man könnte immer noch mehr dazu nehmen und noch mehr.
Naja, das ist auch hier noch zur Sprache gekommen, jedenfalls ich selber meinte schon, dass mit Projekt 2 nach meinem Empfinden eine Grenze erreicht ist. Mehr als 65 Fragen sollte man einem Komponisten stellen. Ich nehme mich selber einfach als letzte Maßstab, ich hätte keine Lust, längere Fragen auszufüllen. Ja, vor allem, weil man dann in Bezirke hineinkommt, die sich der Formalisierung in zunehmendem Maße entziehen. Man übersieht das nicht mehr. Man hat seinerzeit in der seriellen Musik den Vorwurf gemacht, unter anderem, dass die Komponisten allerlei Regeln aufstellen für den Ablauf innerhalb des Stückes, ohne dass sie imstande wären zu übersehen, zu welchen Konsequenzen das in jedem einzelnen Augenblick führt. Das ist ein ähnlicher Fall. Ich würde dem natürlich, ich habe immer für alles ein Argument, ich würde beispielsweise denken, wenn man schon formalisiert und meint, dass der Sinn eines Musikstückes in der Formalisierung gewisser Grundgedanken besteht, dann ist ja da nicht dagegen die Konsequenzen, die daraus entstehen, nicht einzuwenden. Im Gegenteil, die sind ja mitgesetzt. Weil wenn ich die Konsequenzen nicht will, dann werde ich auch ein solches System nicht in Gang setzen. Das eine gehört hier ins andere hinein. Aber dennoch muss man ja ein System, was man sich ausdenkt, und was der Musik eine gewisse Gestalt geben soll, doch irgendwie im Griff haben und wissen, was man überhaupt tut. Und dazu gehört natürlich wiederum die Konsequenzen übersehen. Also die Sachen hängen so ein bisschen miteinander zusammen. Und ich würde sagen, dass der beste Lehrmeister in dieser Beziehung immer die Erfahrung ist, je länger und je öfter man mit solchen Systemen umgeht, und das gilt für das Serielle genauso gut wie für solche Programme, desto eher kriegt man ein Gefühl dafür, wie weit man gehen kann in der Festlegung und wo man etwa eben Konsequenzen erwarten muss, weil man das eben aus Erfahrung weiß und nicht jedes Mal sich wieder vergegenwärtigen muss. Jetzt haben wir zwei verschiedene Einschätzungen gehabt. Gibt es noch eine dritte Stimme? Sie huben mal etwas zu sagen, oder?
Ja, das Problem ist, dass ich noch nicht selber Stücke damit gemacht habe, insofern ich schwer sagen kann, welches mir besser gefallen würde. Nee. So rein von der Theorie her, was ich gehört habe durch Ihren Vortrag, ist glaube ich Projekt 2 eher meine Wahl. Ja. Einfach weil ich auch diesen Gedanken des Definierens von Anfangs- und Endzuständen, in denen sich dann eine Bewegung entwickelt, interessanter finde als nicht interessanter finde, aber das ist für mich noch ein generellerer Fall, der diesen statischen Fall von Projekt 1 irgendwie mit einschließen kann.
Jetzt würde ich ja sehr gerne, dass wir die Möglichkeit hätten, das alles miteinander auszuprobieren, nicht? Dass also jeder von Ihnen ein oder zwei Stücke mit Projekt 1 macht und ein oder zwei Stücke mit Projekt 2, um dann mal sozusagen am eigenen Leibe in der Praxis zu erfahren, wie es damit aussieht. Meine eigene Geschichte ist ja die, dass ich Projekt 1 wieder nahezu erst gemacht habe. Ich war damit nicht unzufrieden, aber ich sah Erweiterungen und habe deshalb Projekt 2 gemacht. Und hatte mir natürlich davon sehr viel versprochen. Tatsache ist, dass ich mit Projekt 1 viel mehr gearbeitet habe als mit Projekt 2. Und dies einfach als eine Fußnote zu dem, was eben geäußert wurde. Ich kann da noch etwas länger ausholen gelegentlich, wie das kommt und womit das im Einzelnen zusammenhängt. Was ich aber auch machen kann, ist Ihnen noch ein oder zwei Stücke Musik gelegentlich vorspielen. Das eine ist mit Projekt 1 und das andere ist mit Projekt 2 gemacht. Nicht damit irgendetwas zu beweisen, das ist nicht gut möglich, aber um doch vielleicht an diesen wenigen Beispielen zu zeigen, wie unterschiedlich doch die Resultate sein können, eigentlich egal, von welchem Programm man ausgeht. Ich würde den Unterschied gerne fassen, als dass das Projekt 1 statischer ist, weil es eigentlich eine Art von Textur entwirft, jedenfalls innerhalb einer Sektion, und die nächste Sektion noch eine ganz andere Statik haben. Und ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, wenn man jetzt die Sektion sehr kurz macht und diese statischen Momente stückweise verschiebt, dann kann man natürlich dadurch auch eine Art von Entwicklung oder einen mehr dynamischen Charakter suggerieren. Insofern steckt das da schon drin. Wir haben auf der anderen Seite mit Projekt 2, sagen wir mal, die komplette Projekt 1 Struktur imitieren kann und ein genauso statisches Stück wie mit Projekt 2. Das ist auch ein klein bisschen natürlich die Frage, wie der Komponist selber mit seinem Material, mit seinen Vorstellungen umgeht, wie weit er mechanisch realisierbaren Prozessen vertraut oder da gerade das Ziel seiner Arbeit sieht oder wie weit er doch bis ins Letzte und in jedem Augenblick die eigene Kontrolle behalten will, was dann dazu führen kann, dass man die Arbeit mit solchen Programmen überhaupt ablehnt, weil man den Sinn davon gar nicht erst einsieht. Gut, wir sind davon ausgegangen, dass es einen gewissen Sinn haben kann, sonst hätten wir nicht so lange hier miteinander ausgehalten. Aber es werden dann natürlich gewisse Grenzen berührt. Ich habe auch eben im Gespräch gemeint, den Unterschied darin zu sehen, dass Projekt 1 in gewisser Weise homophon ist, indem es doch im Grunde genommen eine Akkordstruktur komponiert, eine rhythmisierte Akkordstruktur, wenn man das auf den einfachsten Nenner bringen will. Natürlich sind die verschiedenen Komponenten, etwa die horizontale, Entschuldigung, die vertikale Dichte von Zeitpunkt zu Zeitpunkt einer gewissen Regelmäßigkeit unterworfen, also einem System, einem Algorithmus, sodass es nicht einfach Akkorde schlechthin sind. Sie sind schon in einer ganz bestimmten Weise gegliedert. Nicht nur hinsichtlich der Zusammensetzung aus Tonhöhen und nicht nur hinsichtlich ihres Umfanges, sondern auch hinsichtlich der Verteilung der Töne auf Registerwerte und dergleichen, also Oktavlagen und dergleichen mehr. Und dasselbe gilt auch für die Rhythmik. Es ist nicht nur einfach ein beliebiger Wechsel von kürzeren oder längeren Zwischenräumen, zwischen den Akkorden, sondern ein erwogenes Gleichmaß bzw. ein erwogenes Maß an Unregelmäßigkeit, sodass, wenn man sagt, es ist einfach eine rhythmisierte Akkordfolge, dann ist damit das, was Projekt 1 nur unzureichend beschrieben. Alles das, was eben doch, wie ich eben anzudeuten versucht habe, drinsteckt in dieser rhythmisierten Akkordfolge, das lässt sich natürlich entfalten in die Richtungen, in die der Komponist das selber will. Das kann ein einfaches Klavierstück sein, das kann auch ein Orchesterstück sein und auf diese Weise kommen natürlich zu dem, was Projekt 1 selber geleistet hat, noch Komponenten hinzu, über die man nur die Projekt 1 selber nicht verfügen kann, also beispielsweise die Entfaltung in die Vielfarbigkeit eines Orchesters. Das lässt sich kaum programmieren, das Einzige, was man dann eben, ich nenne Programmieren auch das Bedenken und Ausfüllen der Eingabedaten auf dem Eingabeschirm. Das ist ja auch eine Art von Programm, was dann wiederum das eigentliche Programm steuert. Also man kann ja auch Programmmusik gibt es auch, also das ist auch Programm, ist ein bisschen schiller. Mit Programm meine ich im Augenblick das, was ein Komponist eigentlich hier programmatisch vorschlägt, wofür dann ein Programm benutzt, also sagen wir mal ein Algorithmus, und das auseinanderzuhalten. Das wollte ich gerade sagen. Da habe ich mich im Programm verstrickt. Ja, was ich sagen wollte, ist, dass diese Homophonie, die man in dem Projekt 1 sehen oder vermuten könnte, tatsächlich viel gestaltiger wird durch Projekt 2. Denn wenn ich genauso platt Projekt 2 charakterisieren wollte, dann würde ich sagen, Projekt 2 produziert nicht eine rhythmisierte Akkordfolge, sondern mehrere. Ich möchte beinahe sagen, so viel wie man will. Das ist nicht ganz, weil da ist auch eine gewisse Begrenzung drin, aber die liegt ziemlich weit weg, weiter weg wahrscheinlich, als man es überhaupt braucht, sodass man also rhythmisierte Akkordfolgen wieder überlagern kann. Und dadurch entsteht eine Polyphonie von Akkordfolgen. Aber es braucht ja keine Akkorde zu sein, es können auch Einzeltöne sein. Und dann habe ich also in jeder Schicht einfach einzelne Töne, die etwa von einer Flöte oder einer Geige oder was gespielt werden können. Und dann haben wir tatsächlich etwas, was wir im normalen Sprachgebrauch eine Polyphonie nennen würden. Nur, dass diese Polyphonie sich wiederum in die komplexe Polyphonie von Akkordsätzen oder Akkordfolgen entfalten lässt, wie die Projekt 1 auch schon vorliegt. Insofern ist Projekt 2 mehr ein potenziertes Projekt 1. Ich sage das einfach, um vielleicht gewisse Vorstellungen, die sich bereits gebildet haben, noch ein wenig zu ergänzen, und zwar auch aus meiner eigenen Erfahrung. Nicht nur aus der Theorie, weil ich was hingeschrieben oder was gewollt habe, sondern auch, weil ich damit in der Praxis gearbeitet habe. Vielleicht sollten wir mal einfach zwischendurch, ehe wir über diesen Punkt weiterreden, noch ein Stückchen Musik einpflichten, wenn Ihnen das Spaß macht. Ja. Dann würde ich, habe ich aus dem Orchesterstück Beitrag schon ein Beispiel gezeigt, erinnern Sie sich zufällig? Das ist ein Orchester ohne Streicher. Also es ist Holzbläser, Blechbläser, es ist Klavier drin, es ist Schlagzeug drin, alles Mögliche. Aber keine Streicher, die fehlen. Die habe ich aus irgendwelchen Gründen absichtlich weggelassen. Ich glaube, dass ich es bei mir habe. Das ist ein bisschen irre. Daraus nicht das ganze Stück, das sind eine Reihe von Sätzen, sondern vielleicht nur einen Satz oder meinetwegen auch nochmal einen zweiten. Wo habe ich es denn? Ja, dann haben wir hier 51. Komposition im Alltag heißt und stammt von 1986. Das war gedacht als Beitrag zu einer Computermusikkonferenz, die seinerzeit in Holland abgehalten wurde, in Den Haag. Und eben als Beitrag dazu, weil da schließlich auch das Thema algorithmische Komposition mit einiger Regelmäßigkeit angeschnitten wurde, war das als Beitrag gedacht und dachte, dieser Titel ist danach darauf gedient. Das wird Projekt 1 gemacht. Und es gibt immerhin eine Menge Polyphonie, wenn Sie so wollen, die in Projekt 1 drinsteckt. Man muss sie eben nur rausziehen. In der einfachen revisierten Akkordfolge sieht man das so ohne weiteres nicht. Und ich habe deshalb, als das ist sozusagen ein Tipp, der jetzt sich auf Instrumentalmusik bezieht, den ich mir aber auch sehr gut vorstellen kann, also dass er brauchbar sein könnte für die Verwendung andersartiger Klänge. Also nicht so sehr einzelne Töne, sondern eher ganz Klangkomplexe, die dann auch in einem weiträumigeren rhythmischen Schema wahrscheinlich angebracht werden. Ich habe dann die Angewohnheit, mir die Partitur, so wie Sie ja gesehen haben, diese Partiturtabelle, auszuziehen und auf Notenpapier oder ja, wenn man so einen Tonhöhen handelt, ist Notenpapier einfach praktisch. Also aufzuschreiben, und zwar die Akkorde für sich und in extra Systemen die Rhythmik notieren, sodass man die Rhythmik für sich sieht, dass man die Harmonik für sich sieht, möglicherweise auch die Instrumentierung, wo also, sagen wir mal, Form von Klammern für eine Weile das Instrument gleich bleibt, was immer man unter dem Instrument versteht. Man kann sich ja eine gewisse Klanglichkeit vorstellen, es muss nicht gerade ein bestimmtes Instrument sein. Oder die dynamische Gruppierung und so weiter, sodass man jeden Parameter für sich sieht, aber dann auch gleichzeitig, wie sie sich zusammenfügen zu komplexen oder wo die verschiedenen Parameter sich gegeneinander verschieben, wo eine die Gruppe in einem Parameter bereits aufhört, im anderen Parameter fängt erst eine zwischendurch an, überschneiden sich, denn diese Abläufe, die laufen nicht parallel. Ist ja nicht so, dass von vornherein, so wie das am Anfang mal von jemandem gefragt wurde, etwa so wäre, dass das Programm zunächst einmal die Zeit als Ganze einteilt und dann diese einzelnen Zeitstückchen auskomponiert sozusagen, sondern dieses Programm macht das eher wie Fäden, die irgendwo festgemacht und dann in die Länge gezogen, in die Zeit hineingezogen werden. Und die werden irgendwo am Ende abgeschnitten, in der Erwartung, dass zwischendurch sich genügend musikalische Ereignisse gebildet haben, die von denen man von vornherein nicht weiß, wie sie weitergehen, sondern das Ende nicht abzusehen ist, wenn sie diese Redeweise erlauben wollen. Eigentlich ist Projekt 1, wenn man so will, endlos, insofern, weil es keine Schlussfunktion hat. Es gibt keine Option, mit der man etwa eine bestimmte Schlusswirkung herbeiführen kann. Hierzu in Klammern oder als Fußnote eine kleine Anekdote über aus der Produktion der Artikulation von George Ligeti. Vielleicht haben Sie kennen das Stück möglicherweise, haben es gehört, Sie kennen möglicherweise auch die Partitur, die Rainer Wehinger mal angefertigt hat, diese hübschen bunten Bilder. Und ich habe Ihnen auch aus der Entstehungsgeschichte erzählt, und diese wo wir selber auch schon kannten, dass also die einzelnen Tonbandschnipsel, darunter auch die Stückchen Weißband für Pausen, in einem Schuhkarton gemischt und durcheinander geworfen wurden und dann einfach blind herausgefischt und dann zu solchen Tonbändern, also zu Schichten zusammengeklebt. Es stellte sich heraus, denn die Tonbänder mussten ja ungefähr auch die gleiche Länge haben, die vier Schichten, zwar eine vierkanalige Komposition, so war es wohl ursprünglich gedacht. Und dann aus irgendeinem Grunde blieben jedenfalls hinterher noch so eine gute Handvoll von solchen Schnitzeln übrig. Das ist genau, was ich eben auch meinte, das ist auch ein Verfahren, was den Schluss nicht bedingt, sondern mal abwartet, wie es weiterläuft. Auch der Anfang von einem solchen Stück ist ja nicht als Anfang konzipiert. Weil wir kennen ja alte Musikstücke, die regelmäßig anheben. Aber es gibt auch Stücke, wo man gewissermaßen mit der Tür ins Haus fällt. Die anfangen, ohne dass man eigentlich darauf vorbereitet ist. Und so ist es mit Stücken auch. Es gibt Stücke, die hören plötzlich auf, ohne dass man weiß, warum sie aufhören. und bei anderen Stücken wird das Ende sehr sorgfältig vorbereitet. Denn das sind sehr unterschiedliche Ästhetiken. Projekt 1 und das Verfahren auch seinerzeit von Ligeti hat weder den Anfang noch das Ende bedacht, sondern Musik sich eigentlich vorgestellt als einen unendlichen Prozess, aus dem wir jeweils einen Ausschnitt wahrnehmen, ein Fenster gewissermaßen, ein Fenster auf die Musik, durch das wir auf die Musik schauen und einen bestimmten Ausschnitt darauf sehen. Also damit eigentlich abrücken von der Vorstellung des Werkes, des geschlossenen Werkes, von der doch die ganze sogenannte klassische Musik beherrscht worden ist. Und die ja auch eine Rolle spielt in der bildenden Kunst, in der Literatur und so weiter. Und die aber auch in diesen anderen Kunstarten ja mittlerweile vielfach über Bord gesetzt ist, indem man sich eher Zeuge wählt, momentaner Zeuge eines unendlichen, eines ongoing processes, wovon man eben Zeuge wird, für solange man eben da bleibt. Auch Stockhausen hat seinerzeit schon darüber gesprochen, indem er sich eine Musik vorstellt. Das fällt mir in diesem Augenblick gerade ein, ich weiß nicht, ob er das irgendwo mal aufgeschrieben hat, sagt, ich stelle mir eine Musik vor, wo ich plötzlich die Saaltür öffne, hineingehe, eine Weile zuhöre, durch eine andere Tür die Saal wieder verlasse und dann vielleicht eine Weile später wiederum durch eine Saaltür wieder reingehe, also zwischendurch dem Stück nicht habe zuhören können, aber dennoch, wenn ich zurückkomme, nicht das Gefühl habe, weg gewesen zu sein. Das ist vielleicht sehr plastisch ausgedrückt, wie man sich Musik als einen solchen Prozess vorstellen kann, der eigentlich ständig gegenwärtig ist, wo alle Elemente eigentlich ständig gegenwärtig sind und in unterschiedlichen Kombinationen auftauchen und dann also auch in unterschiedlichen Momenten und Augenblicken wahrgenommen werden können, sodass man jeweils dann einen Blick in dieses musikalische Universum wirft, wobei es tatsächlich dann eine Aufgabe für den Zuhörer ist, um diese Einzelnen, diese Häppchen dann noch zusammenzusetzen zu etwas, was diesem selben Universum angehört. Darüber hat sich Stockhausen seinerzeit nicht weiter ausgelassen. Na, ihm als Komponisten war das offenbar kein Problem. Ich könnte mir vorstellen, dass Zuhörer da eher Schwierigkeiten haben. Übrigens habe ich, glaube ich, auch dieses andere Experiment von Stockhausen erwähnt, wo er sich mit einer Gruppe von Interessenten zusammengesetzt und ein Stück eines seiner, also ein paar 10 Sekunden, alles ein Stück vorgespielt und dann angehalten und die Zuhörer gefragt hat, wie sie denken, dass es jetzt weitergehe. Einerseits, um festzustellen, wie weit das Publikum, also schon interessierte Hörer natürlich, sich überhaupt darüber Gedanken machen, also mit gewissen Erwartungen zuhören und nicht einfach passiv die Musik über sich ergehen lassen. Und dann zweitens, wenn sie schon, ich meine, es gibt auch Leute, die tun das, die sind völlig passiv in dem Punkt, die haben also keine Antwort. Andere, die hören in dem Sinne gespannt zu sozusagen und machen sich nicht Gedanken darüber, aber haben gewisse Erwartungen, wie es weitergehen würde. Und die Frage war dann ganz konkret von Stockhausen, angenommen, soweit wie Sie jetzt gehört haben, ist das Stück gediehen und Sie sollten jetzt weitermachen. Wie würden Sie weitermachen? Also gewissermaßen an die Kreativität des Zuhörers appelliert. Und er kriegte dann daraufhin unterschiedliche Antworten. Und nachdem er diese Antworten eingesammelt hat, sagte er, nun wollen wir mal sehen, wie der Komponist das gemacht hat. Und dann hat er die nächsten 10 Sekunden vorgespielt und auf diese Weise ein solches Experiment mal gemacht. Ich war nicht dabei, ich weiß es nur aus seiner Erzählung. Jedenfalls alles Dinge, die, dachte ich, ein Lichter werfen auf eine Ästhetik, die sich tatsächlich nicht direkt aus der klassischen Ästhetik ableiten lässt, doch wohl aber zu unserem modernen Leben gehört, das ja auch wohl zerstreuter und weniger gebündelt verläuft, als unsere Altvorderen das gekannt haben. Das ist nun eine Frage, wie man mit diesem Umstand verfährt. Ligeti, um dieses Beispiel fortzusetzen, hatte also einen so einen Haufen Tonbandstücke übrig und ich sagte, ja, dann müssen wir doch jetzt den Schlussgang komponieren, eigentlich. Denn wie soll man wegwerfen, wollte er sie eigentlich nicht. Und ja, er hat das dann mir überlassen. Und ich habe mir angeguckt, welche Stützen über waren, wie lang sie waren, was drauf war, sodass ich also eine Materialaufstellung hatte und habe dann völlig im Gegensatz zu dem mehr als vom Zufall bestimmten Verlauf des Stückes gedacht, damit eine Schlusswirkung zustande kommt, muss man schon, denn der Zufall schließt nicht, muss man das regelrecht komponieren. Und nach seriellen Vorstellungen habe ich dann mit diesen Stipseln diesen Schluss komponiert, legitim einverstanden, und in der Weise haben wir das dann hinten angeklebt. Wenn Sie sich diese Partitur von Wegener genau angucken, denn das steht natürlich nirgends drin, und es steht auch, tut auch weiter nicht zur Sache, es liegt die Komposition. Aber wenn Sie sich diese Zeichnung von Wegener angucken, dann können Sie sehen, dass die allerletzten Schluss, über die letzten 5 cm oder wie viele sind, tatsächlich in der Fraktur das erkennen lassen, diesen Eingriff, der bewusster stattgefunden hat als die Zufallsmanipulation, die dem vorausgegangen ist. Jedenfalls, ich glaube, es drin zu sehen. Aber davon jetzt mal abgesehen, mit Projekt 1 steht man eigentlich vor einem ähnlichen Problem, wie man ein Stück, was einfach irgendwie ausläuft, dann zu einem Ende bringt. Ich habe das bei einer anderen Gelegenheit, ich meine, zum Ende bringen, damit will ich nicht eine klassische Schlusswirkung erzielen, aber doch so, dass man nicht das Gefühl hat, plötzlich sitzen gelassen zu werden. Dass eine gewisse Abrundung eintritt, sagen wir mal, dass der Erwartungsgehalt der Stelle besonders niedrig ist, sodass man nicht enttäuscht ist, dass es nicht weitergeht. Und das kann man beispielsweise dadurch machen, und ich habe das auch experimentell gemacht, dass man etwa mit Projekt 1 oder Projekt 2 eine lange Struktur komponiert, also zunächst mal vorbereitet, mehr eigentlich als man braucht, man will vielleicht nur 7 Minuten haben und macht 10 Minuten oder 12 Minuten, was weiß ich. Und dann sieht man doch beim Draufschauen, man muss es natürlich schon erstmal hinschreiben oder in irgendeiner Weise sich vergegenwärtigen oder meinetwegen mit MIDI eben dem primitivsten, dem einfachsten Mittel, was man dann nehmen kann, sich eben anhören. Und wenn es einfach nur mit Klavier oder Vibraphon oder Harfenklängen oder sonst was ist, nur dass man sieht, wie die rhythmische und die harmonische Struktur verläuft, und dann sieht man doch von selber, wie sich gewisse Inseln ergeben, Abschnitte ergeben, Zäsuren ergeben, und irgendwo gibt es dann eine Stelle, wo tatsächlich die verschiedenen Parameter, sagen wir mal, in einer Weise ablaufen, dass man das Gefühl hat, hier könnte man Schluss machen. Und das scheint dann beinahe noch, und dasselbe gilt eigentlich auch für den Anfang. Denn es ist ja typisch hierfür, dass denken wir mal beispielsweise an die Horizontalisierung oder so etwas, alle Stimmen fangen gleichzeitig an, aber sie hören nicht gleichzeitig auf. Und wenn dann eine neue Sektion kommt oder so etwas, dann fangen die alle gleichzeitig an, aber sie hören nicht gleichzeitig auf. Und Projekt 2 eigentlich krankt an demselben Übel. Also man muss ja schon als Komponist hinterher eingreifen und dafür sorgen, dass das nicht jedes Mal passiert. Das ist die Schwäche des Programms. Ich gebe das ganz offen zu, weil das eine Bemerkung ist, die ich ja später machen könnte, nachdem ich damit einige Stücke komponiert habe. Und ich habe mir von vornherein vorgenommen, für das Projekt 3, wenn es das jemals geben sollte, also auch nicht nur, also auch daran zu denken und dafür zu sorgen, dass der Anfang nicht grundsätzlich sozusagen mit Tutten beginnt, sondern dass auch ein Stück sich allmählich entwickeln kann und nicht plötzlich da ist. Also dies war jetzt also mit Projekt 1 gemacht und das Projekt 1 entsprechend entfaltet, sodass es zu einer zwar massiveren Klangentfaltung kommt, aber doch mit allerlei polyphonen Strukturen mittendrin. Das andere, was ich Ihnen vorführen könnte, ist genau das Gegenteil, insofern, als es mit Projekt 2 gemacht ist, und auch insofern, als es nur ganz, ganz wenige Instrumente enthält. Also die vielfachen Möglichkeiten, die von Ihnen vermutet werden in Projekt 2, insofern gar nicht mal zur Geltung kommen, allenfalls der polyphone Charakter. Es kommt dann noch ein zweites dazu. Ich stellte mir bei dem Stück, was jetzt gleich kommt, vor, dass Musiker gewissermaßen improvisieren. Das heißt, dass sie nicht wie nach einem Dirigenten musizieren, nach einer festgelegten Partitur, sondern dass sie einfach mehr oder weniger vor sich hin fiedeln, sage ich mal, weil es ein Streichtrio ist, vor sich hin fiedeln und zuweilen ganz in ihre eigenen Gedanken versunken sind, zuweilen natürlich auch eingehen auf das, was sie hören. Und das Ganze aber dann auch algorithmisch zustande gekommen. Also es ist eine etwas typische Angelegenheit. Das ist mit Projekt 2 gemacht, wobei die drei verschiedenen Stimmen tatsächlich drei verschiedenen Schichten entsprechen, die das Programm komponiert, in einer Weise, dass diese Schichten ja aufeinander eingehen, miteinander verschränkt sind, aber auch Pausen lassen, so dass ein Satz im musiktheoretischen Sinne entsteht, der teilweise durchlaufende Stimme, teilweise aber auch sehr durchlöchert ist. Das ganze Stück heißt 60 Blätter. Habe ich doch was vorgeführt? Ich glaube nicht. 60 Blätter, das wurde 1992, das ist nämlich das Jahr, wo Heinz Klaus Metzger 60 Jahre alt wurde. Vor einem Jahr hat er seinen 70. gefeiert. Und zu seinem Geburtstag, also habe ich ihm damals dieses Stück komponiert, 60 Blätter, eben der Jahreszahl wegen. Und Blätter, weil jeweils es immer eine A4-Seite ist. Länger ist kein einziges Stück. Alle kleinen Stückchen passen auf eine A4-Seite. Die ist manchmal voll, manchmal ist sie auch halb leer, weil manche Stücke auch ganz kurz sind. Haben wir hier zum Beispiel, das ist dann auch so ein Blatt. Da sind also beispielsweise nur ein einziges System drauf. Das hängt einerseits damit zusammen, wie lang die Resultate ausspielen von Projekt 2. Ich sagte Ihnen schon, dass mit der Zeitberechnung hier ein Problem vorliegt. Das möchte ich doch gerade eben noch rasch erwähnen. Mit Projekt 1 hatten wir das auch schon. Da kann man angeben, dass es 108 Zeilen sein sollen. Aber die Länge hängt dann davon ab, welche Zeitwerte für die 108 Zeilen gewählt werden. Für Projekt 2 ist das auch so. Dadurch, dass die verschiedenen Parameter untereinander verknüpft sind, voneinander abhängig sind, und vor allem für diese Tendenzmasken, wo man also den Zeitablauf planen muss, kann man den Zeitraum nicht einteilen, wenn man nicht vorher weiß, aus wie vielen Teilen er besteht. Also was macht dann das Programm? Es rechnet einen mutmaßlichen durchschnittlichen Einsatzabstand aus, dividiert die vorgegebene Zeit durch diesen Einsatzabstand und erhält dann die Anzahl der Zeilen. Sollte hinterher das Programm und die Einsatzabstände doch etwas anders wählen, als man vermutet hat, dann kriegt man Abweichungen. Diese Abweichungen können bis zu 10% betragen, möglicherweise mehr. Ich habe eigentlich nicht sehr viel mehr erlebt. Und das ist eine Sache, dass also dann ein Resultat wesentlich kürzer sein kann als erwartet, weil eben der Verlauf doch nicht in jedem Fall vorherzusehen ist. Vor allem dann nicht, wenn es sehr unterschiedliche Zeitwerte gibt und die Vorschriften für die Auswahl der Zeitwerte etwa auf regelmäßigen Gruppen, also regelmäßig Gruppen gewollt werden, also dass man einen bestimmten Zeitwert nimmt und dann wiederholt. Ja, wenn ich einen langen Zeitwert nehme und 10-mal wiederhole, das ist was anderes, als wenn ich einen sehr kurzen Zeitwert erwische per Zufall und den 10-mal wiederhole. Also da liegen dann natürlich diese Variationen, die man in den Kopf nehmen muss. Das ist das eine. Das andere ist, das Schlussproblem, dass man im Moment suchen muss, selbst wenn, sagen wir mal, die vorgestellte Anzahl Sekunden oder Minuten erreicht wird, aber an der Stelle absolut kein sinnvoller Schluss zu finden ist, sodass man einfach hier und da was weglässt, wo man dann eine Figur findet, mit der man etwas sinnvoll abschließen kann. Auf diese Weise werden solche Sachen immer eher kürzer, als sie länger werden natürlich. Bei denen werden das noch von vornherein ein außerordentlich langes Material vorbereitet. Ich will da nicht so viel drüber reden jetzt. Diese 60 Blätter werden vom Ensemble Recherche gespielt und ich gebe Ihnen, ja, das muss ich noch dazu sagen, ist die 60 zerfallen in 4 Gruppen zu je 15. So eine Gruppe hat gemeinsame Eigenschaften, sonst wäre es keine zusammenhängende Gruppe, ist aber innerhalb dieser gemeinsamen Eigenschaften natürlich außerordentlich variabel. Die Spieler können sich die 60 Blätter zusammenstellen, wie sie wollen. Und nicht nur die Reihenfolge, sondern auch die Anzahl. Wenn man sie alle spielen will, dann dauert das eigentlich viel zu lang, sondern vielleicht die Hälfte oder sogar noch weniger, vielleicht nur 20. Und man kann so eine Gruppe nehmen, man kann quer durch die Gruppe musizieren, man kann einen Zufallsgenerator laufen lassen. Und das ist ganz, ganz spannend. So eine Random-Funktion hat man ja auf den meisten CD-Spielern und kann sich auf diese Weise jedes Mal eine andere Version vorspielen. Jetzt, bitte? Oh ja, jetzt nehme ich ganz gezielt, aus jeder der Gruppen zwei aufeinander folgende Blätter, um einfach einen Eindruck zu geben des Gesamten. Und das ist also, wie gesagt, mit Projekt 2 gemacht, was nicht heißt, dass alle Möglichkeiten, die Projekt 2 bietet, hiermit ausgeschöpft sind. Ganz im Gegenteil. Ich hatte nur bestimmte Gründe, um für diesen Zweck Projekt 2 zu benutzen und nicht Projekt 1. Jetzt brauche ich nur noch die CD. Na, den Teufel will es wahrscheinlich für sich nicht. Das ist ja zu wenig, ich hätte mir doch... Oh, hier. Ja. Ich will das ausgeschnitten. Ich gehe nochmal... Ich gehe einfach von vorne nach hinten und nehme zunächst aus der ersten Gruppe die Nummern 11 und 12.
Thank you.
Zusammenhang spielt, dann sind die offenen Schlüsse dieser Blätter völlig in Ordnung, weil sie ja wieder aufgefangen werden von dem nächsten Blatt, was darauf folgt. Man würde wahrscheinlich bei einer Aufführung dafür sorgen, dass das letzte Blatt, was dort spielt, doch vielleicht die beste Schlusswirkung erzielt, um die Sache insgesamt abzurunden. Diese acht Beispiele habe ich jetzt willkürlich gewählt. Es gibt auch ganz andersartige. Die Unterschiede sind auch gar nicht mal so extrem. Sie sind liegen hauptsächlich in Strichachten begründet. Es gibt mal mehr Pizzicat, es gibt mal mehr am Steg oder dergleichen gespielte Sachen. Mal mehr, sagen wir mal, gestrichelte Passagen oder mehr Legato-Passagen, die man dann natürlich bei der Aufführung auch ein bisschen herausarbeiten sollte, um diese Unterschiede zu kennzeichnen. Aber sie sind relativ gering. Es ging mir nicht darum, um vier ganz unterschiedliche Gruppen von Charakterstücken zu machen, sondern nur eben durch eine grobe Einteilung, sodass man mehr so katalogartig die etwa Zusammengehörigen in einer Gruppe vorfindet. Aber sie brauchen bei der Aufführung keineswegs, also diese Gruppentrennung keineswegs berücksichtigt zu werden. Was ich hier überhaupt nicht benutzt habe, beispielsweise, oder habe ich das doch benutzt? Ich meine, die Stücke kennzeichnen sich nicht durch eine ganz besonders starke Tendenzwirkung, indem sie diese Tendenzfunktion das ermöglicht, dass eindeutig von einem bestimmten Ausgangspunkt zu einem Zielpunkt hingearbeitet wird. Es ist zuweilen bemerkbar, aber insgesamt ist die Faktur, so locker wie sie ist, also bietet die Möglichkeit, allerlei verschiedene Dinge darin zu hören. Und das ist eigentlich auch, was ein bisschen meiner Ästhetik entspricht. Den Hörer nicht von vornherein zu sehr festzulegen, sondern durch eine mehr offene Struktur dem Hörer die Möglichkeit zu geben, sich auf das eine oder auf das andere einzustellen. Also gewissermaßen seine eigene Hörperspektive zu wählen und nach dieser Perspektive dann in die Musik hineinzuhören. Ich habe das nicht vorgeführt, um Ihnen sozusagen, Anlass zu geben, Ihre Meinung über Projekt 1 und Projekt 2 nochmal zu überdenken und zu revidieren und einfach noch ein paar musikalische Beispiele, die das illustrieren sollen, worüber wir uns hier unterhalten haben. Da ich ja doch nur bemerkt habe, dass doch ein gewisses Interesse, wenn ich sogar zuweilen eine Vorliebe für Projekt 2 vorliegt, ist das umso mehr für mich ein Ansporn, um tatsächlich Projekt 2 wieder in Gang zu bringen. Denn die letzte Version ist, ich habe das ja schon erwähnt, nicht besonders praktisch in der Anwendung. Und es ist nicht schirmgesteuert wie jetzt Projekt 1, sondern es hat Eingabeschirme, aber dann einfache Textschirme, wo man dann die man ausfüllen muss und von denen man immer jeweils einen vor sich hat. Und wenn man einen anderen dann anwählt, dann weiß man nicht mehr, was man zum ersten gemacht hat, wenn man sich nicht das sehr sorgfältig vorher überlegt hat. Übrigens, zu diesen beiden Beispielen wollte ich doch noch etwas sagen, vor allem zu dem letzten. Es ist nicht so, dass ich dieses Streichtrio genauso gut, sagen wir mal, mit Projekt 1 gemacht haben könnte. Obwohl natürlich auf dem Wege der Akkordzerlegung so etwas durchaus möglich ist. Also ich würde hier etwa die maximale Akkordgröße auf 3 festgesetzt haben, wahrscheinlich. Obwohl, nee, das ist ja bei der Horizontalisierung nicht mal nötig. Nee, warum? Eigentlich gar nicht mal. Aber dennoch glaube ich schon, dass es einen Unterschied macht, ob man eine Akkordstruktur hat und die dann hinterher in Stimmen zerlegt oder ob man von vornherein Stimmen denkt und auch Stimmen als solche präpariert. Und es ist ja tatsächlich so, dass für diese 3 Instrumente jeweils vom Programm eine Stimme komponiert ist. Und dass sie hinterher einen harmonischen Zusammenhang bilden, liegt daran, dass die Harmonik als letzter Parameter berechnet wurde, sodass sich die Harmonik sozusagen über alle Stimmen gleichzeitig erstreckt von vorne nach hinten, also vertikal oder anders gesagt in der Chronologie des Stückes und nicht für jede Schicht einzeln. Und dann entsteht natürlich ein Problem, was man ja auch sonst wohl antrifft, auch hier, wenn man dodekaphonisch komponiert, dass der, würde ich sagen, das Gleichgewicht zwischen horizontal und vertikal manchmal schwer zu bestimmen ist. Denn wenn ich Stimmen schreibe und jeder Stimme ihre eigene Harmonik mitgebe, dann kann ich dafür sorgen, dass die Harmonik innerhalb der Stimme stimmt. Also sie genau so verläuft, wie ich mir das gedacht habe. Das heißt, dass keine Intervallfortschreitungen vorkommen, die ich nicht will und dergleichen mehr. Aber dann habe ich in dem Augenblick die Kontrolle über die Vertikale verloren und eine zweite Stimme, die in sich selber genauso schön organisiert ist, muss sie notwendigerweise zu der ersten stimmen. Da können also Sachen vorkommen, die da eigentlich nicht vorkommen sollten. Und mit der dritten Stimme wird es dann noch ärger. Umgekehrt, wenn ich die Harmonik sozusagen chronologisch über alle Stimmen verteile, dann ist keine Garantie, dass das, was in jeder Einzelstimme überbleibt, noch melodisch sinnvoll ist. Und dieser Ausgleich ist schwierig. Ich habe, was die Programmierung oder Algorithmisierung betrifft, dafür im Augenblick keine Lösung. Weil ich meine nicht, dass das unmöglich ist. Ich habe bei einem früheren Stück, ich dachte, dass ich davon ein Beispiel gegeben habe, aber vielleicht auch wiederum nicht. Ich denke an das Bläserquintett, also für Holzbläser, denn es ist nicht eigentlich algorithmisch, aber algorithmisch im Vorfeld, weil da auch doch sehr ausgeprägte serielle Vorstellungen zugrunde liegen. Und da ist eigentlich dasselbe vor sich gegangen, nur eben ohne Computer, dass ich mir aufgrund von Intervallkombinationen Reihen gebildet habe, die dann nicht notwendigerweise in 12 Tonreihen terminierten, sondern vielleicht erst in 24 Tonreihen. Das heißt, innerhalb von 24 Tönen kommt jeder zweimal vor. Oder eine 36 Tonreihe, wo dann unter 36 Tönen jeder dreimal vorkommt, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Auf diese Weise wird dann also dieses Wiederholungsverbot, sagen wir mal, der 12. Reihe hinausgezögert. Also dass innerhalb eines überschaubaren Komplexes dennoch die Vollständigkeit aller denkbaren Tonhöhe gewährleistet ist. Und da war dasselbe Problem, es sollte auf der einen Seite jede Stimme im Sinne dieser Harmonik, dieser Intervallkonstruktion, ja, richtig laufen und diesen Intervallgehalt repräsentieren. Gleichzeitig sollten aber die Zusammenklänge, die es natürlich damals gibt, ebenfalls diese Vorstellung genügen. Das ist einfach nur Anregung, denn dasjenige, was das Programm selbst nicht leistet, nicht leisten soll oder nicht leisten kann, das muss ja der Komponist leisten. Und das ist natürlich gut, wenn man weiß, auf welche Punkte man achten muss und nicht einfach meinen, dass das Programm so eine Art von Idealkomponist ist, auf den man sich hundertprozentig verlassen kann. Das Programm ist ein genauso schlechter oder genauso guter Komponist, wie sie auch sonst rumlaufen. Also das ist Vorsicht geboten natürlich. Ja, gibt es noch zu diesem Thema zwischen Projekt 1 und 2 oder zu diesem Beispiel noch irgendetwas, was Sie gerne ins Gespräch bringen wollen? Ja.
Ich wollte noch mal nach Projekt 3 fragen, weil ich das sehr interessant fand, die Idee mit
dem Computer. Waren Sie nicht da oder bin ich da einfach nur zu kurz drauf eingegangen?
Ja, nur weil wir jetzt so eine Bewertung hier zwischen 1 und 2
ja. Naja, dann Projekt 3 nicht besteht, ist das mit der Bewertung so eine Sache. Mhm. Ich kann lediglich sagen, was ich damit bezwecken wollte. Bezwecken wollte ich damit, dass dem Komponisten eine andere Möglichkeit geboten wird, der kompositorischen Strategiebildung. was an Strategien mit Projekt 1 möglich ist, haben wir mehr oder weniger doch jetzt gemerkt oder angedeutet jedenfalls. Eine vollständige Erfahrung wird man erst sagen, wenn man damit mehrere Stücke gemacht hat, aber jedenfalls welche Möglichkeiten der Strategiebildung es bietet, haben wir besprochen. Dasselbe gilt für Projekt 2, wenn auch in geringerem Maße, weil das Programm weniger plastisch hier zur Verfügung steht. Obwohl die Einladungsmöglichkeiten für Projekt 2 habe ich ja hier auf den Folien gezeigt und man kann sich darunter was vorstellen. Projekt 3 geht von einer anderen Strategie aus, nämlich davon, dass der Komponist in jedem Augenblick, und das ist wirklich ein Unterschied, dachte ich, zu Projekt 1 und 2, sich klar macht, von welchem musikalischen Moment er vertrickt, beginnt, sich absetzt und zu welchem musikalischen Moment er hinzielt. Also eine Verstärkung des Tendenzgedankens, also der Tatsache, dass oder des Umstandes, dass Musik in der Zeit verläuft und man nicht rückwärts hört, sondern immer vorwärts, also auf das wartet, was kommt, in Erinnerung dessen, was man gerade gehört hat. Das regelrecht vorweg zu planen, ist mit dem Projekt 1 eigentlich so unmöglich. Es eignet sich mehr für die Vorstellung einer mehr statischen Musik, es sei denn, dass man bereit ist, eine umständliche Nachbearbeitung vorzunehmen, um diesen statischen Charakter aufzuheben, vielleicht nicht aber aufzulockern. Projekt 2 bietet dafür einige Handhaben, Projekt 3 zwingt den Komponisten dazu. Er kann darauf verzichten, davon Gebrauch zu machen, natürlich, aber er zwingt ihn doch insofern, als die eigentliche Produktion in Projekt 3 dadurch vor sich geht, dass man ein A anweist, ich nenne das mal einfach A, das ist irgendeine musikalische Zustandsformulierung, können uns gleich noch darüber unterhalten, was man darunter dann verstehen soll, und einen zweiten Zustand B, zu dem es hingehen soll. Also ein Übergang soll komponiert werden zwischen A und B. A und B kann beliebig sein, der Komponist kann ein A sehr präzise anweisen und ein B sehr präzise anweisen, aber diese A's und B's hat er natürlich selber vorher im Computer formuliert, das ist klar. Das kommt nicht irgendwie von außen. Obwohl man sich natürlich vorstellen könnte, dass es von außen käme. Ja, warum eigentlich nicht? Man kann natürlich irgendetwas einlesen, das aus fremden Quellen. Das muss nicht aus dem Computer selber kommen. So wie, sagen wir mal, in der elektronischen Musik der Ehrgeiz darin bestand, mit den Studiogeneratoren Klänge zu erzeugen, während die konkrete Musik ganz lustig einfach ein Mikrofon hinhielt und Klänge von außen aufnahm, also nicht selber zu erzeugen brauchte. Und so ist das hier natürlich auch denkbar. Aber diese Momente A und B können auch, also die Auswahl der von A und B kann auch dem Zufall überlassen bleiben. So wie ich also etwa diese 60 Blätter oder einen Teil davon einfach durch Zufall abspielen kann, so kann ich auch hier in Projekt 3 es dem Zufall überlassen, wie viel solcher Punkte er wählt und in welcher Weise er sich verknüpft und infolgedessen sich die verschiedenen Zustände, die man vorbereitet hat, dem Zufall überlassen und in der Abfolge, in der sie dann erscheinen. Dasselbe betrifft natürlich auch die einzelnen Parameter eines solchen Überganges von einem Punkt zum nächsten. Ein solcher Parameter ist natürlich die Dauer. Eine Dauer, die in diesem Falle ja doch wahrscheinlich in einer ähnlichen schwierigen Weise vorweg zu berechnen ist, wie das bei Projekt 2 oder 1 der Fall ist, aber immerhin, doch wenigstens angenähert. Also die Dauer muss man schon haben und dann vielleicht auch gewisse Komponenten des Überganges selber. Um mal ganz was Simples zu sagen, man kann sich ja einen Übergang linear vorstellen. Also wie man, sagen wir mal, Glissando spielt, das ist ein linearer Übergang. Ich kann mir auch ein Glissando vorstellen, das nicht linear ist, also mehr zickzackmäßig verläuft, aber schließlich doch da ankommt, wo man hin will. Ich kann mir auch vorstellen, dass vor allem was Zeitverläufe anbetrifft, solche Übergänge eine gewisse Krümmung haben. Eine parabolische oder sonst wie Funktion, die so eine exponentielle Funktion, die einen mehr natürlichen Geschwindigkeitsverlauf dann erzeugt. Es sei denn, dass solche Geschwindigkeitsverläufe bereits in dem Datenmaterial entsprechend vorformuliert sind. Es sei denn, dass man keinen gleitenden Übergang, sondern mehr einen stufenförmigen, einen gerasterten Übergang haben und dergleichen mehr. Also da gibt es das eine oder andere zu sagen. Ein spezielles Problem dabei ist natürlich auch, dass ein solcher musikalischer Zustand gekennzeichnet ist durch, sagen wir mal, die Instrumente, die daran teilnehmen. Oder anders der Klänge, die daran teilnehmen, wenn es sich nicht um Instrumente handelt, sondern um digitale Klänge. Die brauchen aber nicht identisch zu sein zwischen dem Anfangs- und dem Endzustand. Also angenommen, ich möchte einen Übergang haben, der mit Streichern beginnt, um mal wieder bei einem anschaulichen Instrumentalbeispiel zu bleiben, ein Übergang, der mit Streichern beginnt und mit Bläsern endet. Wie macht man das? Weil stellen Sie sich vor, Sie sollten das Programm schreiben. Da müsste irgendwie selbst sich hinsetzen, Komponist spielen und sich überlegen, wie man das komponiert. Naja, das ist natürlich im einfachsten Fall so, dass Streicher nach und nach aussetzen und die Bläser nach und nach einfallen, sodass am Schluss bloß noch die Bläser überbleiben. Aber auch selbst in so einem Fall kann man sich doch allerlei Möglichkeiten vorstellen. Nun ist die Frage, wie weit man solche Prozesse überhaupt dem Computer überlassen will. Man kann, das ist im Projekt 2 ja auch schon so, statt all der Zufallsoperationen und ähnlicher im Computer sich also auf sie zu verlassen, als Komponist angehen, genau wie man etwas haben will, jeden einzelnen Punkt vorschreiben und der Computer führt das dann einfach bloß noch aus. Und so ist das mit Projekt 3 dann natürlich auch. Zu diesem Übergang von A nach B, nenne ich das jetzt mal, kann ich mir natürlich auch Umwege vorstellen. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich von A nach B gehe auf dem Umweg über C. Was dann aber nicht dasselbe wäre, als dass ich sage, gehe von A nach C und von C nach B. Dann habe ich einen eindeutigen Übergang von A nach C, dann von C nach B, während ich im anderen Fall sage, ich gehe von A nach B, aber mit einem Schlenker sozusagen über etwas, was durch C charakterisiert wird. Das heißt, C wird eigentlich nicht eigentlich erreicht, aber so etwa die Faktur von C wird im Laufe dieses Überganges angespielt. Also im Sinne einer derartigen Konstruktion habe ich mir das vorgestellt. Ich sehe schon, es ist einigermaßen aufwendig, einigermaßen komplex. Worüber wird eine kleine Arbeitsgruppe gebildet, zu der auch übrigens Gerhard Eckel gehörte, der hier vor einiger Zeit Gastprofessor gewesen ist, so mit dem ich gut befreundet bin, und sein anderer Wiener Kollege Essel, Heinz Essel, Karl-Heinz Essel, und dann noch ein Mathematiker von der Universität in Nimwegen, Holland, und noch so verschiedene andere Leute. Jedenfalls, wir hatten so eine Art von Arbeitsgruppe gebildet und haben uns auch mehrere Male getroffen. Es gab dafür eine Finanzierung, sodass man Kongresse abhalten konnte und in der Zwischenzeit jeder für sich selber über Teilprobleme weiter nachdachte und die Resultate dann beim nächsten Kongress wieder zur Sprache brachte, beziehungsweise wurde auch ein Rundbrief in einigen Abschnitten geschrieben, wo dann die verschiedenen Teilnehmer ihre Beiträge dann zur weiteren Überdenkung hinterließen. Und ein Problem, was im Zuge dieser Verhandlungen doch immer wieder auftauchte und offenbar besonders schwer verdaulich war, das war der Begriff des musikalischen Zustandes. Ich selber habe seinerzeit mir darüber überhaupt keine Gedanken gemacht, weil ich dachte, das werden wir ja dann schon sehen. Man muss ja irgendwo anfangen, man kann nicht alle Probleme in einem Schlage lösen, gewisse haben Priorität und andere werden sich dann ergeben. Und ausgerechnet der Zustand war mir ziemlich schnuppe, weil es mir darum ging, eben zwischen Zuständen zu vermitteln. Und die Vermittlung war für mich das Wichtigste, dass der Komponist dieses Werkzeug in der Hand hat, um zu sagen, ich gehe von hier nach da. Aber das kann von hier nach da, von da nach hier oder von dort nach noch woanders hin sein, darum geht es in dem Fall nicht, sondern wie kann man sich überhaupt solche Übergänge, solche auskomponierten Übergänge vorstellen. Und während einige Teilnehmer unserer Gruppe dann immer wieder eigentlich darauf insistierten, zunächst mal zu wissen, was dann überhaupt ein Zustand ist. Und als ich dann selbst nachdrücklich mit der Nase auf dieses Problem gedrückt wurde, kriegte ich auch meine Schwierigkeiten. Ich wusste es dann selber nicht mehr, wie ich das ausdrücken sollte. Und habe mir darüber Gedanken gemacht, ob dieser Begriff des Zustandes überhaupt zulässig ist. Ob das nicht einfach ein falsch gewählter Begriff ist. Aber wenn ich den Begriff des Zustandes ersetze durch den Begriff des Anfangs, dann bin ich noch nicht weiter. Dann habe ich das eine Wort durch ein anderes ersetzt, aber nicht erklärt. Dazu würde ich eigentlich Folgendes sagen. Wenn ich eine musikalische Struktur erzeuge, mit Projekt 1, das haben wir ja jetzt ein bisschen gesehen, wie das geht, oder jedenfalls wir haben das Programm gesehen und die Eingabemöglichkeiten, wir haben auch musikalische Beispiele gehört, dann ist eine solche Struktur charakterisiert. durch, sagen wir mal, eine gewisse Regelmäßigkeit in einem Parameter, eine gewisse Unregelmäßigkeit in einem anderen Parameter, ist charakterisiert dadurch, dass die Vorgänge sehr unterschiedlich sind oder dass sie sehr langsam vor sich gehen oder sehr rasch vor sich gehen. Also eine ganze Menge unterschiedlicher Eigenschaften, die man einer solchen Struktur zubilligen kann. Ich habe auf der anderen Seite auch davon gesprochen, dass es ein ideales Verhältnis geben müsste zwischen dem Strukturgehalt und der Strukturdauer. Wenn die Dauer zu groß ist, dann wird es langweilig, wenn die Dauer zu kurz ist, bekommt der Gehalt nicht zur Geltung. Irgendwo müssen die beiden in die Balance kommen. Das gilt natürlich jetzt, wenn Sie diese Bemerkung jetzt zusammenfassen, dann kommen wir allmählich auf den Zustand. Ein Zustand wird umso deutlicher ausgeprägt sein, je länger er dauert, weil er dann die Möglichkeit hat, sein eigenes, das was ihm für ihn charakteristisch ist, zum Ausdruck zu bringen. Aber in dem Maße er länger wird und sich selber deutlicher zum Ausdruck bringt, verliert er die Form des Zustands. Der Zustand, das klingt doch eigentlich mehr wie eine Augenblickssache. Oder er hat sich ein statisches Gebilde, was sich wieder den Begriff des Übergangs widersetzt. Also da ist eine logische Schwierigkeit. Die logische Schwierigkeit lässt sich dadurch mildern, weil ich halte immer noch fest an meiner Terminologie, versuche lediglich sie in etwas geeignetes Licht zu rücken. Das Problem wird dadurch etwas gemildert, dass ich ja sowieso von einem Punkt zum anderen übergehen will. Also ich will ja gar nicht auf einen bestimmten Zustand verharren, sondern ich will ihn lediglich zum Ausgangspunkt nehmen, um dann übergehen zu können. Nun, das heißt ganz schlicht und einfach, dass je geringer die Änderung von einem Zustand zum nächsten ist, desto länger kann ich mich in dem Anfangszustand aufhalten, weil ja der Endzustand nicht wesentlich abweicht, sodass ich sehr langsam von dem einen zum anderen gehe, sodass da der Zustand sich ganz besonders also Zeit genug überbleibt, um ihn richtig zum Ausdruck zu bringen, was ich unter Zustand verstehe. Naja, Sie können es auch Textur nennen, also eine gewisse Strukturgehalt, der charakteristisch ist für das, was ich in diesem Augenblick höre und so eine Art von erweiterter Zeit steht, oder wie man das nennen will. Dagegen, wenn ich einen großen Sprung mache, also A und B, ganz besonders weit auseinander liegen und ich also auch eilig habe, von A nach B zu kommen, dann habe ich sowieso keine Zeit, mich sowohl bei A oder bei B lange aufzuhalten. Und dann ist die Ausarbeitung des Zustandes, von dem ich ausgehe, weniger wichtig, fällt etwas zurück gegenüber dem Übergang, der dann plötzlich viel wichtiger wird, weil er zwischen größeren Gegensätzen zu vermitteln hat. Also ich glaube, eine Möglichkeit zu sehen, den Begriff des Zustandes und der Dauer, die er eigentlich erfordert, in Übereinstimmung zu bringen mit den Erfordernissen des Überganges, sodass man sagen kann, selbst wenn der Zustand überhaupt nicht als solcher mehr zur Geltung kommt, weil er einfach viel zu kurz ist oder man viel zu viel Zeit brauchen würde, um ihn regelrecht, also ausführlich und nachdrücklich zu schildern, also zur Darstellung zu bringen, dann ist er immerhin doch schon bereits im Übergang enthalten. Denn der Übergang, der darauf folgt, würde ja anders anfangen, wenn er mit einem anderen Zustand begönne. Also insofern ist der Zustand doch, selbst in seiner Negativität, entschuldige diese Dialektik, aber das in seiner Negativität doch darin enthalten. Ich meine, dass man da, weil ich habe die praktische Erfahrung nicht, das Programm existiert nicht, aber jedenfalls habe ich gemeint, dennoch diesen Begriff verteidigen zu können. Er hat mir spontan, als ich auf ihn kam, also dieses Konzept entwickelte, eingeleuchtet. Und es war einfach während unserer Zusammenkünfte mit den anderen Teilnehmern zuweilen schwierig, ihn richtig zu verbalisieren. Und so gemütlich, wie ich das jetzt eben hier vor Ihnen hier darstellen kann, ist das dann in den Besprechungen nicht immer zugegangen, zumal ja auch noch Sprachprobleme dazu, Dirk Rein aus Essen war auch dabei, um noch jemanden zu nennen, der möglicherweise bekannt ist. Und Mitarbeiter von ihm. Jedenfalls gab es da noch Sprachprobleme, der eine sprach Englisch, der andere Deutsch, der dritte Holländisch. Und dann hatte ich da zuweilen Schwierigkeiten, aber je länger ich drüber nachdenke, desto deutlicher wird mir eigentlich, dass dieses Konzept doch eigentlich doch realisierbar sein müsste. Ja, das ist eigentlich in Kürze weil ich habe ja seinerzeit noch wesentlich mehr Notizen gemacht darüber und Vorbereitungen getroffen. Das habe ich jetzt nicht mehr, das habe ich auch nicht mehr alles im Kopf. Aber jedenfalls, das sind die Grundzüge dessen, was ich mir damals vorgestellt habe. Wie Sie sehen, stecken gewisse Momente von Projekt 1 und Projekt 2 drin, die statischen Elemente zur Zustandsbeschreibung, die eigentlich aus Projekt 1 kommen, die dynamischen Elemente, die man sich aus Projekt 2 vorstellen könnte, also übernehmen könnte, und dann drittens aber dieses Konzept des Überganges, der dann also eigentlich die Musik, den musikalischen Vorgang im Wesentlichen bestimmt. Während der Projekt 1 ist mehr eine statische Fläche, ist, so wie man die auch immer hinterher zerlegen will, und ihr dadurch doch eine scheinbare Dynamik verleihen kann. In Projekt 2 haben wir von vornherein die Möglichkeit, die Dynamik hier und da einzubringen in Form dieser Tendenzmaske. Aber immer dann, wenn die Tendenzmaske nicht gebraucht wird, dann ist dieser charakteristische Unterschied zu Projekt 1 weg. Dann bleiben andere Unterschiede übrig, aber die liegen dann doch alle mehr auf dem Gebiet der statischen Formentwicklung oder sagen wir mal einer Form, die aus Blöcken besteht und nicht aus Kurven, wie wir das in einer Musik kennen, die besonders durch ihre Expressivität unaufhörliche Bewegung ist und den Zuhörer mitreißt, mitnimmt, während es anders mehr um die Betrachtung aneinandergereihter Blöcke geht, die man also aufeinander beziehen kann. Und bei Projekt 3 sollten diese verschiedenen Momente eben in der Weise vereinigt werden, dass ich mir eigentlich als Komponist zunächst mal einen Katalog anlege von Zuständen. So ein Zustand kann natürlich auch vier Takte aus einer Beethoven-Sinfonie sein, wenn Sie so wollen. Warum nicht? Auch damit könnte man dann spielen, weil die Zustände, wie ich vorhin schon sagte, der Zustand selbst oder wovon man ausgehen oder wo man hingehen will, das kann ein Zitat sein, das kann eben mit dem Algorithmus selber entwickelt sein, das kann von außen einfach eingegeben werden. Das macht im Grunde genommen nichts aus, weil die eigentliche Leistung des Programmes nicht in der Schilderung von Zuständen bestehen soll, sondern gerade in der Formulierung von Übergängen. Und das würde dann wohl auch die eigentliche Schwierigkeit des Programmierens sein, nicht das Hinschreiben von Code, sondern einfach vorstellungsmäßig, denn das ist ein weites Feld, man kann sich da unendlich viel vorstellen und ein Komponist kann die Kreativität seines ganzen Lebens verbrauchen, indem er sich eben solche Sachen in unzähligen verschiedenen Formen immer wieder neu ausdenkt. Und hier ging es darum, die Möglichkeiten dazu jedenfalls zu formalisieren. Gott sei Dank braucht man keine 100 Sinfonien zu schreiben, man braucht sich bloß die Möglichkeiten von 100 Sinfonien vorzustellen und die Bedingungen dann zu versuchen darzustellen. Aber gut, Sie sehen schon, aus welchen Gründen das alles ein bisschen liegen geblieben ist. Es ist alles nicht so einfach. Ja, das war Projekt 3. Über Projekt 4 weiß ich noch nichts. Ich weiß nicht, ob das dann kommt. Ich dachte, dass dies zunächst mal genug wäre. Ja, ich meine, ich finde das doch eine interessante... Ja, ich wollte noch eben eingehen, das hatte ich eingangs erwähnt, eventuell, wenn Sie Lust haben, darüber noch ein bisschen mitzudenken oder mit zu philosophieren über... Die Notwendigkeit oder die Brauchbarkeit, die Nützlichkeit solcher Programme überhaupt. Um das doch einmal ganz kurz zu resümieren. Man kann beim Komponieren unzählige Algorithmen benutzen, aber die dann nicht eigentlich komponieren, sondern lediglich gewisse untergeordnete Aufgaben abarbeiten oder leisten, während der Komponist letzten Endes verantwortlich bleibt. So ähnlich wie das sagen wir mal, der Fall ist, wenn ich mit allerlei Algorithmen einzelne Klänge produziere, Algorithmen, die man kaufen kann, in Form von Anwenderprogrammen beispielsweise, oder die man sich selber schreiben kann, und dann entstehen Klänge, aber ein Klang allein, sagen wir mal, macht die Musik noch nicht. Man muss viele solcher Klänge zu einem größeren Ganzen vereinigen, und wenn das der Komponist selber macht, und warum soll er das nicht machen, dafür ist der Komponist. Jedenfalls dann würde ich das in dem Sinne kein algorithmisches Komponieren nennen, sondern ein Komponieren unter Zuhilfenahme von Algorithmen. Wobei ich sagen muss, dass das, was der Komponist nicht mathematisch oder formalisiert mit Computerhilfe, sondern einfach aus seinem eigenen Vermögen, aus seiner Kreativität, aus seinem Bewusstsein, aus seiner Erfahrung und so weiter benutzt, ja auch algorithmischen Charakter insofern hat, als er gewöhnt ist, in wiederkehrenden Situationen wiederkehrende Entscheidungen zu treffen oder wo er sich auf Sachen bezieht, die er bereits kennt, die er gelesen, die er gehört hat, die zum Handwerk gehören. Handwerk besteht aus Regeln. Und auf diese Weise hat alles Komponieren und überhaupt menschliches Verhalten etwas an sich, was insofern ein bisschen an Algorithmen erinnert, weil man nicht alles freiwillig tut. Sehr viele Dinge geschehen unbewusst, ungewollt, spontan und da liegen also irgendwelche physiologischen Abläufe vor, die das Verhalten steuern, ohne dass man das im Einzelnen noch sich bewusst machen und vom Bewusstsein her dirigieren muss. Und beim Komponieren geht das nicht anders. Ich nehme an, dass vieles, was man beim Komponieren hinschreibt, gar nicht so spontan ist, wie man denkt, so wie das ja auch bei der Improvisation ist, die nicht reine Erfindung ist, sondern vielfach die Wiederholung bereits eingeschliffener Muster. Also insofern ist Komponieren durchdringt sowieso von algorithmischen Fetzen und Brocken. Und die Frage ist einfach, inwieweit ein Algorithmus das Ganze steuert oder inwieweit er lediglich an einzelnen Stellen zum Vorschein kommt und dann eingesetzt wird. Das ist eben die Frage, und das ist vielleicht, wenn Sie Lust haben, sich dazu zu äußern, inwieweit solche Programme überhaupt sinnvoll sind oder sinnvoll sein können. Weil es gibt Leute, die haben Spaß damit zu spielen, andere Leute würden es wahrscheinlich anwidern oder jedenfalls gleichgültig lassen. Hatte den Eindruck?
Ja, ich muss das noch irgendwie verbalisieren, aber also ich finde es grundsätzlich sehr interessant, mit Algorithmen zu arbeiten, gerade weil, wenn man elektronische Musik macht, ja sowieso auch für die Klanggestaltung auf Algorithmen mehr oder weniger angewiesen ist. Das Problem, was ich immer sehe, ist, wenn man jetzt von der Sichtweise her der Musik konkret her denkt, das heißt, dass man erst das Material hat und dann sozusagen die ganze Struktur, die man entwickelt und die Komposition
möglicherweise aus dem Material
herleitet. Zeigt eigentlich auf die Ausgangsklänge, die man hat.
Ja.
Dann muss man einen ganz anderen Weg wählen als jetzt zum Beispiel mit Projekt 1, wo man, sag ich mal, vorneweg mit abstrakten Ereignissen operiert, die dann nachher sozusagen klanglich realisiert werden. Aber wenn ich zum Beispiel, ich hatte eine Aufnahme von jemand, der mit einem Pinsel irgendwo rüber streicht oder so, auf einer Leinwand oder der gegen Metall klopft oder wie auch immer, dann hat das ja schon von sich aus eine extrem starke Struktur und ganz viele Assoziationen, die man damit hat und ganz viele naheliegenden Herangehensweisen, wie man jetzt damit weiter mit diesem Ausgangsmaterial verfährt. Und ich finde, für mich ist es ein relativ paradox, jetzt sozusagen darauf eine Struktur zu legen, die mit dem Klang erstmal nichts zu tun hat. Deswegen ist mein Problem, ich würde auch gerne, ich habe auch bisher noch nicht angefangen, tatsächlich ein Stück mit Projekt 1 zu machen, obwohl ich das eigentlich immer noch auch tun will, aber ich sehe noch nicht so genau den richtigen Punkt, wie man diese zwei sehr verschiedenen Ansätze irgendwie zusammenbringen kann.
Ja, das verstehe ich sehr gut. Das ist eine Diskussion, die ich mit meinem Kollegen Werner Kegi in Utrecht seinerzeit sehr häufig gehabt habe. Ich war mehr Struktur bestimmt, er war mehr Klang bestimmt. Er ging vom Klang aus und suchte die Struktur, ich ging von der Struktur aus und suchte den Klang. Nun, nicht, dass ich für Klang unempfindlich wäre. Ich könnte mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, ein Programm, dem Sie einen Klang geben, und das Programm analysiert den Klang und entwickelt daraus ein Stück.
Genau.
Das wäre ein lustiger Algorithmus.
Ja, sowas
ein einzelner Klang wäre vielleicht wenig, also eine Struktur, in der allerlei passiert, was man da wieder herausziehen kann.
Ich glaube, nach demselben Verfahren hat Fabian Levy hier auch im Studium ein Programm vorgestellt und meines Erachtens wollte das eigentlich Uwe Selig auch hier auf dem Computer lassen. Ne?
Uwe Selig?
Selig. Genau, ja.
Wie geht das vor? Sicher,
ja,
macht man?
So, was er dafür für Informationen gemacht
genau.
hat.
Genau. Na, also er hat es also so nur ganz grob beschrieben und also ich habe ja noch nicht reingeguckt in den Code und so, also deswegen kann ich da auch nicht so viel sagen. Aber im Prinzip, so schien mir das, sollte schon. Also zuerst wurde ein Klang genommen. Also man nimmt einen Klang oder mehrere Klänge, füttert das da rein und anhand des Klanges wird auch die Struktur von dem Stück zumindest mitbestimmt. Also es gibt schon Elemente, die dann auch vorher bestimmt sind, wie eben der Schluss zum Beispiel. Mhm. Also oder also so Schlüsselmomente, die sind schon vorher etwas besser beschrieben, aber der Rest ist wohl, also geht natürlich auch immer nach ganz bestimmten Kriterien, aber auf jeden Fall wird es vom Klang mitbestimmt, die Form und die Struktur des Stückes.
Aber die Ergebnisse fand ich doch irgendwie sehr enttäuschend, muss ich sagen. Ich weiß.
Mir hat es hier im Studio gefallen, zum Beispiel. Und ich habe auch noch, also einmal bei den Inventionen was gehört.
Ich fand erstmal bestimmte Elemente traten sehr penetrant immer wieder auf, unabhängig davon, welches Ausgangsmaterial gewählt worden
okay, war. Das, ja, dann.
Und dann fand ich auch, dass es immer noch eben diesen extrem starken Ereignischarakter hat. Also Ereignischarakter meine ich, man merkt die ganze Zeit, da sind sozusagen irgendwelche Ereignisse und dann plupp wird irgendwie so ein kleines Klangelement da auf dieses Ereignis platziert. Aber das ist ja gerade nicht der, das ist ja gerade der Punkt, den du nicht mit Klängen arbeitest. Du willst ja nicht also sozusagen, die Klänge selber sind ja in der Regel sind ja sehr ausgedehnt und sind an sich haben natürliche Ereignischarakter. Aber wenn du das da, wenn du immer so irgendwelche Schnipsel oder Körnchen oder wie auch rauspickst und die da wieder sozusagen mehr oder weniger willkürlich irgendwo platzierst, das hat eigentlich ja mit dem Klang gar nichts zu tun. Also, das ist für mich klang es eher wie wenn man hätte auch statt den Klängen irgendwie auf dem Klavier das spielen können. Also, jetzt ganz extrem gesagt, so. Deswegen, der Ansatz war vielleicht derselbe. Und den Ansatz fände ich auch richtig dann, also, dass man den Klang analysiert und daraus die Struktur irgendwie, die Essenz sozusagen extrahiert. Aber es hat da noch nicht funktioniert, meiner Meinung nach. Also, weiß ich nicht, ich habe es auch nicht verstanden, aber.
Ja, ich fand das jetzt auch, dass die Struktur an sich, was also bei diesem besagten Stück jetzt schon hörbar von dem Klanggeschehen eigentlich unabhängig war. Also jetzt, das ist ja jetzt hier so ein bisschen unser Punkt, dass wir ja eigentlich die Form mit dem Klanglichen in Verbindung bringen wollen. Und zwar irgendwie wahrnehmbar. Das ist da irgendwie, kann mir jetzt selber jetzt gar kein konkretes Beispiel vorstellen, aber das ist praktisch ein wahrnehmbarer Zusammenhang zwischen dem Klanglichen, was passiert, und der Struktur praktisch, was wir jetzt hier Struktur nennen, irgendwie zutage tritt. Und oberflächlich gesehen war dieses Stück ein Ansatz dazu, weil auch bei jeder Aufführung unterschiedliches Klangmaterial verwendet wird. Also die Idee war, dass eben das Stück am Ende des Konzertes gespielt wird und praktisch Aufnahmen aus den Stücken, die vorher gespielt wurden, im selben Konzert, wurden als Grundlage genommen.
Oh ja.
Also das ist so was Reflexives irgendwie. Und ich habe das Stück auch zweimal gehört, beim Konzert und dann nochmal hier, und dann hört man schon, dass es, was er auch angedeutet hat, der Komponist, dass es doch eigentlich relativ unabhängig voneinander ist, also dass die Klänge praktisch nur nach einem Strukturmuster eigentlich sortiert sind. So. Also ganz genau habe ich es natürlich auch nicht alles analysiert oder irgendwie durchschaut, aber das war ging so in die Richtung.
Ich denke da zurück an die elektronische Musik. Also was war für uns in Köln doch ein erstrebenswertes Ziel, um sowohl den Klang als die Struktur aus denselben Quellen abzuleiten. Und das ist ziemlich gleich, womit man anfängt, weil beides doch sich im gleichen Punkt wieder zusammenfindet. Wenn ich einen Klang habe, dann erkenne ich in dem Klang die Struktur, die für das ganze Stück gilt. Und wenn ich die Struktur des ganzen Stückes sehe, dann erkenne ich dann wiederum das Material, aus dem die Klänge gemacht sind. Und dann ist es egal, womit man anfängt. Und so etwas Ähnliches hätten wir auch ursprünglich vorgestellt. Das heißt, Projekt 1 müsste eigentlich die Klänge komponieren können, die zu der Struktur gehören. Mit der Hand in der elektronischen Musik, also einfach Gedanken auf Papier, war das ohne weiteres möglich. Und man konnte dann, denn jede beliebige Zeitstruktur kann man auf dem Papier präparieren. Und die Klangstruktur, die sich daraus ableiten ließ. Wir sehen uns nochmal.
Ja.
Dankeschön. Konnte ich dann im Studio realisieren. Ich habe Ihnen zu Anfang erzählt, dass ich sogar mit dem Computer als erstes Klänge machen wollte, was aus den damals genannten Gründen nicht ging. Übrigens wäre das Problem damit nicht gelöst geworden, denn hätte ich die Klänge gehabt, aber keine Struktur. So habe ich mich zunächst wohl auf die Struktur gestürzt und Projekt 1 gemacht. Natürlich im Gedanken an eine klangliche Realisation oder wenn Sie Fremdwörter mögen, eine Timbrifikation, die sich dann allerdings auf sozusagen elementare klangliche Ereignisse stützt, wie einzelne Klaviertöne oder Flötentöne und dergleichen, sodass es der Klang als solcher nicht so sehr beherrschend wird, sondern eigentlich nur dazu dient, um die Struktur zu verdeutlichen. Insofern würde ich beinahe das Gefühl haben, Projekt 1 ist eigentlich, das ist ein Strukturprogramm, das die Möglichkeit gibt, sich mit Hilfe von Klängen sich zu verdeutlichen, auch deutlich gemacht zu werden. Das gilt für Projekt 2 natürlich ganz genauso. Das ist wahr. Der umgekehrte Weg, also aus Klängen Strukturen abzuleiten, aber dann, wie gesagt, wiederum aus, wenn wir das jetzt umdrehen, Entschuldigung, so muss ich sagen, wenn wir dieses Verfahren umdrehen, dann kann ich mir vorstellen, dass ein Komponist zunächst einmal Klänge hat. Ich weiß, das ist ein Gedanke, mit dem Sie spielen. Sie haben eine Reihe von Klängen, Sie suchen die Strukturen, dann werden Sie sich die Klänge genau genug angucken und anhören, dann erkennen Sie in ihnen natürlich die Strukturmerkmale. Die Klänge haben gewissermaßen die Tendenz zu einer gewissen Struktur hin, diese erkennen Sie, jedenfalls vielleicht ein anderer Komponist anders, aber etwas Typisches greifen Sie dabei heraus und setzen sich hin und schreiben eine Partitur für die Klänge. Das entspricht ungefähr dem Verfahren hier, wo zunächst die Struktur da ist und dann hinter die Klänge dazu kommt. So ist die Klänge erst da und der Komponist komponiert die Struktur. Ja, hier komponiert der Komponist die Struktur und der Komponist erfindet die Klänge dazu, indem er sagt, dies sollte von einer Posaune gespielt werden und dies von einem Diorphon oder so. Und jetzt die Frage ist natürlich, wie lassen sich diese beiden vereinigen? Wie kann ein Algorithmus aus einer gegebenen Strukturvorstellung Klänge fabrizieren oder umgekehrt aus gegebenen Klängen Daten ableiten, die sich dann als Struktur äußern. Ich komme, das ist so eine Art von Schlussbemerkung, ich meine nicht jetzt überhaupt, obwohl es ist schon ganz schön gegen vier. Wir haben, ich habe die Idee häufig gehabt, das ist, ich habe das glaube ich auch schon mal genannt, dass man sich Musik vorstellen kann, dass dann einen einzigen artikulierten Klang. Diese Unterscheidung, die wir ja machen, ist ja eigentlich künstlich. Und für die Instrumentalmusik ist sie ganz richtig. Denn ich erwähnte schon mal das Klavierauszugkonzept, was eigentlich ja unserer klassischen Musik zugrunde liegt. Ein deutliches Auseinanderfallen von Struktur und Klang. Es gibt ja viele Stücke, die man anders besetzen kann und immer noch genauso schön klingen, wenn nicht gar besser. Oder selbst an Aufführungspraktiken, da war es aus der Barockzeit oder so, wo die Besetzung viel weniger akkurat vorgeschrieben und viel freier war. Aber auf der anderen Seite könnte man sich vorstellen, dass die beiden überhaupt nicht mehr auseinanderzuhalten sind, sondern dass ein geistiges Konzept vorliegt und indem man dieses geistige Konzept realisiert, entsteht Klang in der Zeit, artikuliert in der Zeit. Sodass man überhaupt nicht sagen kann, was von dem, was ich 10 Minuten lang höre, was davon Struktur ist, sondern Klang. Es ist strukturierter Klang oder klangliche Struktur. Und überall da, wo die Amplitude dieses Klanggeschehens null ist, haben wir eine Pause. Auch das ist Klang. Negativer Klang sozusagen. Das wäre natürlich ideal. Ein solches Programm hat mir mal vorgeschlägt, tatsächlich theoretisch ein solches Programm zu schreiben, das strukturierten Klang erzeugt von einer beliebigen Länge, natürlich auch mit allerlei Parametern, die man definieren kann, aber jedenfalls nicht so, dass man sich eine Strukturvorstellung macht oder Klänge drauf oder eine Klangvorstellung und die dann in der Struktur anordnet. Sondern das, was da herauskommt, beiden Kriterien eigentlich voll und ganz genügt. Das wäre das Ideal. Gibt es jemand ein solches Programm? Nee. Ja, schreiben Sie es mal. Aber insofern bin ich durchaus der Tatsache bewusst, dass wir hier bei solchen Programmen, sei es mit diesem oder mit dem gerade erwähnten, wo also die Struktur eigentlich aus den Klängen erst abgeleitet werden soll, dass man da auf halber Strecke vorsichtshalber zunächst einmal stehen bleibt, und da wir Musik tatsächlich aus der Erfahrung kennen, als etwas, das sich in Klang und Struktur zerlegen lässt, und mal hat das eine das überwiegt, mal das andere, ich meine, es gibt eine Menge Instrumentalstücke, wo die Struktur eigentlich gar nicht so wichtig ist, wie eigentlich die Klangentwicklung, die man miterlebt, also nicht vom Fugu oder dergleichen, sondern tatsächlich mehr ein Klangschwall, wie ich das nennen möchte. Aber dennoch lässt es sich auseinandernehmen und auch die Art und Weise, wie wir es aufschreiben, Form einer Partitur, zeugt davon. Dieses Konzept, was ich gerade eben als letztes nannte, das ist also eine Idee strukturierten Klang oder klangliche Struktur erzeugt in einem Guss, ließe sich ja dann auch nicht mehr notieren. Eine Partitur könnte man davon eigentlich nicht schreiben. Man kann die Daten geben, man kann den Algorithmus geben, man kann eine grafische Vorstellung machen, Schwingungskurve beispielsweise, aber das ist ja keine Partitur. Die besagt ja im Grunde genommen nichts. Eine Partitur soll ja an sich nicht dasselbe sein wie das Stück, sondern etwas über das Stück sagen. Das eine sozusagen kommentiert das andere. Die Aufführung ist ein Kommentar zum Stück oder zur Partitur, die Partitur ist ein Kommentar zur Aufführung, aber beide gehen ineinander nicht auf. Weil wenn ich eine Partitur lese, sagen wir mal Beethovens Streichquartett, dann habe ich völlig andere musikalische Erlebnisse, manchmal sogar schönere und bessere, als wenn ich das Stück aufgeführt höre. Und es wird nicht immer gut gespielt. Also, weil dies jetzt kann man schon bis zu einem gewissen Grad auseinandernehmen. Die Partitur hat ihre Selbstständigkeit und ihr selbstständiges Recht. Aber eine solche Partitur würde, ich will nicht sagen, dass sie mir da fehlen würde, aber ich sehe für sie keinen Platz und warum auch. Das wäre also eine Musik, die sich tatsächlich ausschließlich noch auf Tonträgern oder sogar noch besser, ausschließlich in Algorithmen aufbewahren ließe. Und jedes Mal, wenn man diesen Algorithmus anstellt und vielleicht noch ein paar Sachen, ein paar Ingredienzen hineintut, dann entsteht ein Stück. Wo bleibt der Komponist? Der hat dann eigentlich nicht mehr viel zu tun. Oder? Ja, es hat immer wollte für jedes Stück einen neuen Algorithmus schreiben, aber dass ein Algorithmus einigermaßen anspruchsvoll ist, dann geht das nicht so weit. Okay, wir haben noch eine Sitzung, wenn Ihnen das recht ist, sozusagen für die letzte Fußnoten hier noch einzubringen. Für diesen Augenblick tatsächlich die letzte Version. Ich habe jetzt in den letzten Tagen keine Zeit gewesen, noch dran zu arbeiten, aber das schenkt Ihnen gerne zur Verfügung, wenn Sie damit noch etwas weiter für sich experimentieren wollen. Und gut, dann werden wir es dann weitermachen.